Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Vortrag-Blog vor der Pause. Wir beginnen mit einer Präsentation heute oder zu einer Demo zum QGIS Web Client. Wenn Sie Fragen haben, bitte im Renulis stellen im Idealfall. Auch wenn Sie jetzt hier sitzen, ansonsten haben wir sonst auch noch eine Hörsaalhelferin, können wir dann auch noch das Mikrofon hier rumgeben lassen. Und dann gebe ich eigentlich schon das Wort weiter hier. Viel Spaß.
Ja, danke für die Einführung. Ich möchte jetzt mit Ihnen eine Demo-Session machen, keinen Vortrag. Also das Ganze soll ein bisschen lockerer sein und nicht so streng frontal nach Möglichkeit. Und wir wollen, oder ich will Ihnen zeigen, wie man ein Geoportal einfach, ein einfaches Beispiel zeigen, wie man ein Geoportal mit QGIS Server und QWC2 aufsetzt, out of the box. Jetzt meine erste Frage an Sie. Wer von Ihnen hat Erfahrung mit QWC2 und GeoServer? Ja, es sind ein paar. Wer hat gestern den Vortrag von Sandro gehört? Ein paar, also auch nicht alle. Gut, dann werde ich vielleicht für diejenigen da noch mal was wiederholen. Zur Einführung, um was es überhaupt geht und was die Hintergründe sind und was wir wollen und worauf es ankommt. Also was der Teil, ich werde ein bisschen den theoretischen Teil machen und dann die Demo Ihnen einerseits zeigen, wie Sie von GitHub anfangend sich Ihr Portal aufsetzen können. Mit einem kleinen Beispiel von einer Konfiguration, damit Sie so sehen, wie die Abläufe sind. Wir können sicherlich nicht alles zeigen. Und dann in dem zweiten Teil der Demo will ich Ihnen dann die Feature zeigen, die zurzeit da sind, die neueren Sachen, die coolen Sachen und wie man die dann auch entsprechend ein bisschen manipulieren kann. Gut, ich fange mal an mit Firma SourcePol. Überhaupt grundsätzlich, ich bin also ein Geschäftsführer der Firma SourcePol. Sandro Mani ist auch Mitarbeiter der Firma SourceBund, eigentlich der maßgebliche Entwickler von QWC2, QGIS Services und so weiter. Also wir sind spezialisiert unter anderem auf WebRIS-Applikationen basierend auf QGIS, eben QGIS Web Client 2, QGIS Cloud ist ein Produkt, was wir betreiben, sehr aktiv. Wir haben 4 Core-Entwickler für QGIS. QGIS Server ist maßgeblich von SourceBund entwickelt worden, Drucken, Plugins, QGIS Enterprise bieten wir an, das ist ein Maintenance- und Support-Vertrag für QGIS und sind in ganz vielen weiteren Open-Source-Projekten aktiv. Was ist der QGIS Web Client? Erstmal der QGIS Web Client 2, ist der Version 2, das Nachfolger des QGIS Web Client 1. Und die Ziele vom QWC2 sind gewesen, der QWC1, wer ihn noch kennt, hat also einen Charakter eines Desktop-GIS gehabt, so mit Knöpfen und so weiter und so fort. Und das wollte man vermeiden. Und deswegen hat man ein modernes UI entwickelt, das vor allen Dingen responsive ist. Das heißt, ohne großen Konfigurationsaufwand auf allen gängigen Geräten und Displaygrößen benutzbar ist. Der Fokus lag auf der Usability, also die grundsätzlich war die Idee, möglichst wenig Knöpfe und möglichst intuitiv zu arbeiten. Ja, Google Maps ist ja das klassische Beispiel dafür, es hat überhaupt keine Knöpfe außer Plus und Minus und dann der Rest ist intuitiv mit den Fingern auf der auf dem Bildschirm. Die Architektur sollte skalierbar sein. Das ist eine ganz wichtige Größe, um entsprechend beliebig große Installationen, beliebig große Services, beliebig in Anführungszeichen anbieten zu können. Der Code ist modular, mit dem Effekt, dass man es sehr gut erweitern kann. Und Technologie, auf der es aufbaut, ist React.js und OpenLayer 6 und Webpack. Das ist, sollte auch State of the Art der Technologie sein. Die Entwicklung hat 2016 begonnen. Der Webclient sieht eben so aus, sollte sehr aufgeräumt aussehen, wenig Knöpfe, wenig Firlefanz, aber auf allen Displaygrößen benutzbar, auf dem Smartphone, wie auf dem Tablet, als auch auf dem Desktop-GIS, alles ein und dieselbe Anwendung, die sich aufgrund der Konfiguration, die man vornehmen muss irgendwo, dann entsprechend der Bildschirmgröße anpasst. Es sind wenig Knöpfe, also hier in der mobilen Version einfach nur hier unten ein Hintergrund, da Layerwechsel, eine Suche und ein Menüpunkt und dann ist eigentlich schon fertig. Hinter den Menüs verbirgt sich dann Hier jetzt noch in der Anfangsversion, das ist eine ältere Darstellung, verbergen sich dann die Werkzeuge. Das werden wir alles gleich sehen. Und entsprechend mit dem Aufruf und dem Benutzen der Knöpfe geht dann wieder was auf und man kann dann weiter auf dem Werkzeug arbeiten. In den Hintergrundkarten hat man dann die Möglichkeit, eine Hintergrundkarte auszuwählen. Die wird anders behandelt als die Layer, die sonst in der Karte zu sehen sind, weil die Hintergrundkarten werden separat, parallel in den Webclient geladen und dadurch ist die Performance eine ganz andere. Sehen wir dann auch gleich noch. Die einfachste Konfiguration für einen QGIS Webclient ist effektiv der QGIS Webclient auf der Desktop-Seite. Der QGIS Server, der die Karte rendert und den WMS bereitstellt. QGIS Webclient nutzt nur ausschließlich WMS oder eben Arten von WMS, also WMTS oder sowas. Der QGIS Server wird bedient durch das QGIS Projekt. In dem QGIS Projekt werden die Layer definiert, welche Layer dargestellt werden sollen, wie sie dargestellt worden werden und mit Print Templates wird der Kartendruck auch realisiert. Also diese drei Basisgrößen im QGIS Projekt sind das, was ich konfiguriere. Das ist also quasi das Content-Management-System oder der Content wird über das QGIS-Projekt gemanagt. Der QGIS-Server nimmt das Projekt, ist das gleiche wie QGIS, nur dass das ganze GUI fehlt, aber die Rendering-Engine ist die gleiche, macht ein WMS draus, schickt den an den QGIS-Web-Client und ich sehe die Karte im QGIS-Web-Client auf meinem Desktop oder Smartphone 1:1 so, wie ich sie auf QGIS formuliert habe, mit sämtlichen Möglichkeiten, die QGIS bietet an Kartendarstellung. Ein paar Worte zu den Technologien. Also eben die Kartenkomponenten werden mit React.js Redux gemacht und OpenLayers 6. Dann noch diverse andere Sachen, Node.js und so weiter. Da würde ich gar nicht drauf eingehen, das ist mehr so für den Experten hier im Raum. Ist für Sie aber auch nicht so relevant. Der QGIS Server natürlich. Und dann gibt es auf der Serverseite Komponenten, die in die Umgebung hinzugesetzt werden können, die dann den Applikationsumfang erweitern können. Im QWC2 sind von Haus aus als Kernfunktion diese Liste der Funktionen vorhanden, also es gibt Themenwähler, das sind die Projekte eigentlich, zwischen denen man wechseln kann und mit denen man arbeiten kann. Man hat den Layerbaum, Feature-Info, dann kann man eine Suche definieren, das ist alles Messwerkzeug, die Redlining oder Zeichenfunktionalität, damaligen PDF-Druck und so weiter, alles das sind Funktionen, die mit dem QWC2 schon von Haus aus mitgeliefert werden, die man beliebig konfigurieren kann. Dann gibt es auf der Serverseite Funktionen, die hinzugefügt werden kann. Das sind erweiterbare, also man kann jede beliebige Serverkonfiguration hinzusetzen. Das ist dann die Suche zum Beispiel, das sind die Microservices, das sind die Microservices, die letztendlich mit Python aufgebaut werden und die als kleine Dienste dann dem QWC hinzugefügt werden können. Ich will da jetzt nicht alles vorlesen, das sehen wir dann auch später. In 7 Sprachen ist übersetzt, ich glaube inzwischen sind es noch mehr, es kommt ständig was Neues dazu. Die QWC Services sind eben diese Backend-Funktionen, die für den QWC 2 verfügbar sind. Es sind Microservices, das heißt kleine Komponenten, die als Dienste hinzugefügt werden können, die erweitert werden können, die benutzt werden können oder auch nicht, wie man das möchte. Da wird die Modularität durch erreicht. Es sind Python Flask, Web-Applikationen und das Deployment erfolgt als Docker-Container oder WSGI. Werden wir auch gleich sehen, was das heißt und was man darunter versteht. Die Microservices das ist der große Vorteil, das sind eben Teilprozesse, Services, die aber lose gekoppelt sind. Die sind für sich gesehen eigenständige Applikationen. Apps, da kann man heute auch sagen, hört sich auch immer toll an. Es sind eben isolierte Applikationen, die über HTTP kommunizieren miteinander und untereinander und auch mit dem Client und mit dem Serversystem. Also die Kommunikation ist via HTTP und die kleinen Apps, die Teilprozesse, werden dann als Microservices bezeichnet. So sieht die Architektur aus. Also wenn man ankommt vom Browser, ruft man eine Adresse auf. Wir werden nachher lokal das mit der Localhost machen, Localhost 8088. Dann treffen wir auf den API Gateway und der versorgt dann den ganzen Rest. Der verteilt dann und managt dann, ob eine Authentifizierung erforderlich ist. Dann würde der Authentifizierungsservice aufgerufen. Der MapViewer selber natürlich wird aufgerufen. Wir wollen eine Karte sehen und die Anwendung. Dann werden die REST-Services, also die Microservices hier, bedient über die API. Wir haben ein Admin-GUI, mit dem wir das Ganze konfigurieren. Also wir haben feine Möglichkeiten, zum Beispiel die Authentifizierung und auch die Zugriffsrechte auf einzelne Layer innerhalb einer Applikation zu managen. Das werden wir auch gleich noch sehen. Dahinter, hinter diesen Services steckt dann der Cookie-Server als Rendering-Engine. Solr ist für die Suche, das Apache Solr ist die Suchmaschine, mit der wir die Fullstack-Suche realisieren. Reporting, Jasper Reporting ist möglich und so weiter. Es ist noch vieles mehr, was man braucht, kann man da hinzuentwickeln. Aber das ist von Haus aus da. Dann gibt es den Config-Generator. Die Microservices sind relativ komplex zu konfigurieren. Jeder Service hat eine eigene Konfiguration mit JSON-Konfigurations-Files. Das wird über das Admin-GUI, das werden wir dann auch gleich sehen, kann man dann automatisch die Konfiguration so zurecht machen, dass das nachher auch mit dem System funktioniert. Die Konfiguration wird einerseits über die Konfigurations-Files gemacht und über das QGIS, also das QGIS-Projekt, und wird über eine Config-DB gemanagt und dann haben wir irgendwo auch noch Geodaten, die dann in irgendeiner beliebigen Geodatenbank liegen und die werden dann immer auch verwurstet. So muss man sich die Architektur vorstellen. Und ich würde dann mich hinsetzen und anfangen, Ihnen zu zeigen, wie man so von 0 auf 100 kommt. Wobei ich nicht ganz bei 0 anfange, weil ich nicht die Services alle runterladen möchte hier über das Hochgeschwindigkeitsnetz von der Uni. Und deswegen habe ich das schon mal vorbereitet für Sie, das ist so wie im Kochstudio. Wechsle jetzt hier in ein bisschen aufräumen. Alles wegräumen, was wir nicht brauchen. So, und ich gehe jetzt auf die Konsole. Weil das Ganze läuft am besten und eigentlich nur vernünftig unter Linux. Es gibt eine, glaube ich, hast du gemacht, Sandro, ne? Eine Windows-Installation oder zwei. Aber wer sich die Beine nicht brechen möchte und sein Herz länger noch behaben möchte und auch ein hohes Alter erreichen möchte, sollte das nicht tun. Sollte sich lieber eine Linux-VM anlegen und mit VirtualBox betreiben und hat dann sehr viel weniger Sorgen als das nötig ist. Also im Endeffekt geht es darum, dass ich jetzt hier mit einer Ubuntu 22.4 Umgebung arbeite und das kann jetzt eine virtuelle Box sein oder hier auch der Rechner selber. Also der erste Schritt, den man machen muss, ist, fangen wir vorne an, die ganze QVC Docker Umgebung von GitHub bzw. die Konfigurationsseite von GitHub klonen. Das habe ich bereits im Vorfeld gemacht. Da passiert nicht viel. Da sehen Sie nur, dass Sie dann auf einmal hier ein Verzeichnis haben. Oder ich mache es mal von oben. Ein Verzeichnis haben mit verschiedensten Inhalt, den Sie hier auch auf GitHub sehen. Also das ist die Ausgangslage und die, mit der wir anfangen können. Wir haben noch nichts auf dem Rechner, außer jetzt diese paar Files, die wir von GitHub heruntergeladen haben. Das Entscheidende ist, das ist Docker. Sie müssen also Docker installiert haben, Docker Compose. Und mit dem Docker Compose wird die Anwendung bereitgestellt. Wenn Sie der erste Schritt, den man machen muss, um die Docker-Umgebung zu starten, ist das Docker Compose Example YAML-File in Docker Compose ja mit umzubenennen, weil das ist eigentlich die Konfiguration. Die können wir, das machen wir. Dann müssen wir noch das Nginx noch umbenennen oder noch das Example-Conf kopieren. Alles das, was ich hier erzähle, steht hier unten im README der QVC-Docker-Anwendung. Also, ich mache den nächsten Schritt, das habe ich auch bereits gemacht. Ich kopiere das Nginx Example-Conf in die API-Gateway Nginx-Conf. Dann als nächster Schritt ist es wichtig, das können wir hier machen, mache ich einen Secret, der für die ganze Authentifizierung und für die Sicherheit wichtig ist, generiere das Secret, das machen Sie einmal, steht auch alles auf der Webseite und dann sind wir eigentlich schon praktisch fertig. Jetzt die Dienstumgebung, also die Platte der Docker-Umgebung ist unter den Volumes versteckt. Also wenn ich nach Volumes gehe, dann sehe ich eigentlich meine Services. Also das ist eigentlich meine Serverumgebung. Und da müssen noch bestimmte Rechte gesetzt werden. Und damit Sie damit arbeiten können, ist es wichtig zu wissen, welche User-ID Sie haben. Und das können Sie mit ID feststellen. Ich bin jetzt hier der User Hadus. Ich habe die UID 1000 und die GID 1000, damit ich auf die Ressourcen zugreifen kann von hier aus und bearbeiten kann und gleichzeitig der Server auch. Und damit das funktioniert, muss ich im Docker-YAML noch das steht alles auch auf der Webseite, das ist hier unten, der Teil muss ich im Docker-YAML noch Docker-Compose muss ich noch die Service-ID hier in dem Block der X-QVC-Service-Variable noch einsetzen. Und die ist in der Regel, wenn Sie alleine auf dem Rechner sind, ist die mal 1000. Das hier ist auskommentiert, wenn Sie das Example übertragen. Und dann müssen Sie einfach den Kommentar wegnehmen und die entsprechende UID einsetzen, wenn Sie eine andere als 1000 haben. Und dann funktioniert das. Sonst müssen Sie gar nichts machen. Was macht das Docker Compose YAML? Das sehen Sie hier, das holt von SourcePool aus die Docker-Container, die nötig sind, um das System zu betreiben. Also die Microservices, Cookie-Server, Postgres und alles, was nötig ist. Das wird hier definiert. Hier sehen Sie auch zum Beispiel im Fall von Postgres, dass hier die QVC-DemoDB geholt wird mit der Version vom 3.9.2022. Oder der Kugis-Server wird 3.2.8 wird geladen und so weiter. Das müssen Sie aber gar nicht ändern. Das ist alles eigentlich ganz prima so, wenn wir das so einsetzen. So, also, wie starte ich jetzt? Habe ich das GitHub geklont, habe meine Rechte gesetzt und jetzt kann ich schon anfangen. Und zwar, indem ich mit Docker Compose up mein System starte. So, dankeschön. So, was ich jetzt mache, jetzt geht's sehr schnell. In Ihrem Fall, wenn Sie das nicht gemacht haben, noch schon vorbereitet haben, wird jetzt der ganze Docker-Kram runtergeladen. Also das dauert eine ganze Zeit, das sind schon ein paar Megabyte und das wäre hier jetzt sehr langsam. Aber im Endeffekt wird die ganze Systemumgebung geholt und gestartet und jetzt läuft schon alles. Also jetzt haben wir schon den QVC-Server laufen mit QVC-Services und allem Zip und Zap. Ne, können wir gleich ausprobieren. Ich gehe auf localhost 8088 und da sehe ich meine Karte und das ist gerade das, was gestartet wurde. Jetzt holt er jetzt aus der Datenbank seine Daten, geht ein bisschen. Ist hier alles jetzt auf dem Laptop, fertig. Zum Beweis, dass es wirklich so ist, mit Ctrl-C kann ich das ganze Ding wieder runterfahren. Jetzt wird alles runtergefahren. Sie sehen hier, da ist das API-Gateway, ist ein eigener Docker-Container, Elevation-Service und so weiter, der Permalink-Service, da haben wir unten den Cookie-Server, PostGIS wird geladen, alles das ist jetzt wieder abgeschaltet. Jetzt sollte das nicht mehr funktionieren und geht auch nicht mehr. Also, Beweis erbracht, tatsächlich die Umgebung funktioniert hier auf meinem Laptop. Und jetzt starte ich das Ding wieder. Jo. Der Workshop ist beendet. Ich habe Ihnen gezeigt, wie einfach das ist, eine QVC2 Docker-Umgebung aufzusetzen. Nein, natürlich nicht. Wir können da eine ganze Menge machen. Und dazu möchte ich jetzt erstmal, muss mal gucken, was ich mir so ausgedacht habe hier. Genau, erstmal gibt es ein paar Sachen zu beachten. Also wir reden jetzt hier von einer Docker-Umgebung und ich habe im Endeffekt, wie ich eingangs erwähnt habe, der QVC2 rendert ein QGIS-Projekt, immer in dem Fall hier. Und die, wo finde ich das jetzt alles? Wie sind die Ressourcen aufgebaut? Und dazu können wir uns das hier gut ansehen. Ich gehe nochmal schnell hier rein. So, da haben wir jetzt hier die Docker-Compose-Umgebung und unter Volumes, da ist eigentlich der Server sozusagen, kann man so sehen. Und wir haben eigentlich zwei wichtige Bereiche, die jetzt für uns interessant sind. Das ist einmal die QGIS Resources. Da sind die QGIS-Projekte drin. Und hier ist jetzt unser QVC-Demo QGIS. Wenn ich das starte, dann das kommt später, das Projekt. Dann braucht das im Moment. So, da werde ich jetzt gefragt zu den Zugangsdaten. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich greife jetzt auf die Datenbank diese Docker-Datenbank zu. Und die läuft als eigener Server irgendwo. Die ist für mein Laptop hier ein eigener Dienst, der irgendwo läuft. Der hat einen Port. Der läuft über den Port 5439 jetzt vom Laptop aus gesehen. Der QGIS-Server, der in der Docker-Umgebung läuft, sieht den aber ganz anders. Der hat eine ganz andere Verbindungsinformation, weil der jetzt dann ja in seiner eigenen Welt läuft und auf einem anderen Port unter Umständen. Und deswegen muss man Datenbankverbindungen, wenn man hier so arbeitet, in dem Dunstkreis, über Services definieren. Weil ich habe lokal eine andere Information, als ich die auf dem Server habe. Klar oder nicht klar? Also Sie wissen, wie man mit einer Postgres-Datenbank sich verbindet. Man braucht einen Local, also einen Host, man braucht einen Benutzernamen, man braucht einen Port und ein Passwort. Und je nachdem, von wo aus ich auf diese Datenbank will, oder habe ich entweder einen anderen Host oder ich habe anderen Port oder was auch immer. Und damit ich aber lokal hier meinem lokalen QGIS mit den Daten arbeiten kann, die aus der Datenbank stammen, die eigentlich auf dem Server laufen in der Docker-Umgebung, muss ich die Verbindungsinformation über einen Service definieren. QGIS kann man ja Services definieren, im PG-Service-Conf, wo, ich zeige das mal, sage ich nicht, egal, im PG-Service-Conf wird die Verbindung definiert. Und ich habe jetzt auf dem Docker-Server ein PG-Service-Conf, wo die Docker-Server spezifische Verbindungsinformationen drin ist, und ich habe die lokale. So, und die nutze ich jetzt, die lokale. Und jetzt finde ich meiner Docker-Datenbank, man sieht das hier, das ist die GeoDB-Service und die Tabelle so und so, Edit Points jetzt zum Beispiel. Im Hintergrund ist noch Blue Marble oder OpenStreetMap. Ich habe hier noch die Countries, die hier noch angezeigt werden. Das sind alles Daten aus der Postgres-Datenbank. Das ist sehr wichtig, weil die beiden Welten müssen ja vom Gleichen reden. Sie können also jetzt hier nicht unbedingt filebasierte Daten verwenden, weil die sieht der andere ja nicht, der andere Server. Ja. Ja, kratzt das. Ist so besser? Ah ja, ist lauter, ich höre es. Danke. Das war jetzt sehr laut. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Und wenn ich jetzt Veränderungen vornehmen möchte, mache ich das hier im Projekt. Ich kann zum Beispiel die Country Lines jetzt hier in meinem Projekt anders darstellen. Ich habe jetzt hier so eine graue Linie. Ist das richtig? Bin ich da? Na, die State and Provinces sind es. Die kann ich jetzt zum Beispiel grün machen. Das kennen Sie alles. Das ist QGIS Server. Jetzt sind die grün. Jetzt speichere ich das Projekt. Und ich speichere das Projekt jetzt lokal und gleichzeitig auch in der Docker-Umgebung, weil ich ja in den Volumes drin bin. Und wenn ich jetzt hier einen Refresh mache, das Ist das immer so langsam, lokal? Ja. Ist halt was. Sind die grün, ne? Also, prima. Also alles, was Sie layoutmäßig machen wollen, machen Sie in dem QGIS-File. Da brauchen Sie an der ganzen QGIS-Umgebung überhaupt nichts anpacken. Ne? Oh, da möchte ich jetzt gar noch ein Label dazu haben und der soll noch schön irgendwie rumschwimmen und rumfliegen über der Karte und ach, all den Firlefanz, den Sie machen können, können Sie in Ihrem QGIS-Projekt machen und dann sehen Sie das auch schön auf der Karte. Super. Also Datenbankverbindung hatten wir. Wir haben die ganze Geschichte angeschaut. Gut, ja, ich möchte jetzt, oh, die Zeit läuft, ich möchte jetzt ein Ding zeigen, wie man editieren kann, wie Sie zum Beispiel eine Editierumgebung auf dem QVC2 einrichten können. Einfach mal so als Beispiel, wie der Workflow ist, wie man auf dem QVC2 und der Docker und der QVC-Services-Umgebung arbeitet. Also, zuerst einmal müssen wir im Projekt ein Layer haben, den wir bearbeiten können wollen. Und in unserem Fall sind das diese Punkt-, Linien- und Polygon-Layer. Die sind als einfache, normale Layer, Datenbank-Layer, im Projekt eingearbeitet hier. Die sind leer momentan, so wie das aussieht. Ah, doch, da ist ein Example-Polygon drin. Und prima. Das nehmen wir jetzt mal so. Das Projekt ist publiziert. Und jetzt muss ich mich auf die andere Seite der Welt bewegen. Ich muss jetzt mich auf die Serverseite bewegen. Und um die Docker-Umgebung zu bearbeiten, da muss ich, ja, das ist doch der falsche, ich muss das noch lokal machen, auf dem Localhost. Und das habe ich soeben auch erwähnt, ist der QVC-Admin. Das ist die Umgebung, mit der ist es das Passwort? Nein. Ja, das ist es. So. Dann, jetzt bin ich auf der Administration, in dem Administrationswerkzeug vom QVC, von den QVC Services. Meine Idee ist, und die Editierumgebung ist ein Service, ich möchte gerne jetzt bestimmte Layer editierbar machen. Und dazu brauche ich erstmal, muss ich dem definieren, wer darf überhaupt editieren. Und dazu brauche ich Benutzer, User. Und die User sind hier zwei definiert. Es gibt einen Admin-User und einen Demo-User. Ich kann jetzt beliebig viele weitere User hinzufügen. Wenn ich mal den Demo-User anschaue, dann hat der Demo-User einen Namen, eine E-Mail. Wichtig ist es, wenn man so ein Passwort vergessen hat, damit man dem die E-Mail mit einem Passwortersatz schicken kann. Und das Passwort selber ist drin. Und man kann diesen User bestimmten Gruppen zuordnen. Das ist so die übliche Benutzerverwaltung, die man so macht. Die ist aber sehr wichtig, weil damit kann man sehr fein granuliert, kann man die Rechte vergeben, so wie später in der Karte dann die Layer sichtbar sind und bearbeitbar sind und so weiter. Gut, dann kann man die Gruppen definieren. Wir haben keine Gruppe hier. Es gibt Rollen und da geht's los. Wir haben eine Admin-Rolle, eine Demo und eine Public-Rolle. Wir können mal die Demo-Rolle anschauen. Da ist eigentlich nur erklärt, dass der Demo-User dieser Rolle zugehört. Schließlich gibt's, und jetzt geht's weg von den Benutzern hin zu den Ressourcen. Also wir haben in unserem Fall eine Karte. Das ist die QVC-Demo-Karte, die ist als Ressource jetzt hier definiert. Und wir haben Datenebenen. Eben die Edit Lines, Points und Polygons. Das sind die Ebenen, die jetzt in irgendeiner Form als Ressource verwendet werden sollen, in unserem Fall jetzt zum Editieren. Gut, kann man auch mal anschauen, was ist da drin. Da steckt eigentlich nicht viel drin, das sagt eigentlich nur, dass die Edit Lines, das ist der Layer-Name, ein Datentyp Data ist, und der Ressource, also der Karte oder eine QVC-Demo angehört. Was haben wir noch für Ressourcen? Da gibt es ganz viele. Könnt ihr mal reinschauen. Es gibt Karten, Layer, man kann, bis auf Attributebene kann ich die Ressourcen verwalten. View-Templates kann ich definieren. Zum Beispiel das bestimmte oder Print-Templates, dass bestimmte Karten nur von bestimmten Benutzerkreisen überhaupt sichtbar sind und druckbar sind und alle anderen Benutzer oder auch keine Benutzer, weil die Karte öffentlich ist, die sehen dann diese Druck-Templates überhaupt nicht und können auch gar nicht drucken. Also man kann Viewer, ist die Form, wie der QVC selber aussieht. Man kann also sehr viel die Suche zum Beispiel hier auch. Man kann sehr viel Ressourcen definieren, die alle einzelnen Benutzerrechten zugeordnet werden können. Und dadurch ist eine ganz feine Granulierung von Rechten und Sichtbarkeiten und Zugängen auf das System möglich. In unserem Fall haben wir ja die Datenressourcen, weil wir wollen Daten bearbeiten und verändern, also müssen die Ebenen als Datenebenen als Ressource definiert sein. Und letztendlich, dann gibt's noch die Rechte. Und dann definiere ich, was für Rechte hat man jetzt. Public hat jetzt hier zum Beispiel die Rolle Public, ein Recht auf die Datenressource Edit Lines. Und was ist das? Das Recht ist Schreiben. Damit ist die Ebene editierbar. Taucht also für jeder Mann und jeder Frau auf der Welt, weil es ja die Rolle Public ist, die ohne Anmeldung schon wirksam ist, taucht dann als editierbare Ebene auf. Und das sieht dann so aus, dass ich, wenn ich hier mein Menü öffne und unter Werkzeuge die Editierumgebung starte, dann sehe ich, dass hier die Edit Lines und Points und Polygons ohne Anmeldung erscheinen. Wenn ich jetzt eine Rolle zugeordnet hätte, wie Demo zum Beispiel oder Admin, dann müsste ich mich erst anmelden, um diese Rolle zu sehen, um mit editieren zu können. Gut. Okay. Das als Beispiel. Weiteres, was noch spannend ist, ich möchte das aufgrund der Zeit, doch, geht schnell, die Zeit geht schnell um, zeigen, was beim Editieren ist ja nicht nur das Linien- und Polygone-Zeichen, sondern ich habe auch eine attributive Information. Und wie kann ich die beim Editieren vereinfachend nutzen, indem ich die Möglichkeit nutze, die Cookies mir ja bietet, indem ich Attributformulare definiere. Ich kann hier das automatische Attributformular nutzen. Ich kann mit Drag and Drop mir ein Attributformular zusammenstellen oder ich kann mit einem UI, das ich mit dem Qt-Designer formuliert habe, kann ich das verwenden. Habe ich ganz schöne Möglichkeiten, Eingabeformulare zu machen. Wenn ich die auf QGIS so formuliere, das QGIS-Projekt publiziere, dann stehen die für mich automatisch sofort zur Verfügung. Ja, das sehen wir gleich dann noch in den Beispielen. So, gut. Ich wechsle jetzt auf die Online-Version, wo das alles schon vorbereitet ist für Sie. Und die finden Sie als Beispiel-Anwendung finden Sie auf QVC2 Sourceboard.ch. Dort ist der Einstieg in eigentlich den vollständigen Funktionsumfang. Natürlich, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel das Ding aufmachen, da sehen Sie eine riesen Liste an Werkzeugen und an Zeug. Das können Sie alles konfigurieren. Sie nehmen natürlich in Ihrer Anwendung, die Sie betreiben, nur die Werkzeuge, die Sie brauchen. Es ist nicht immer so, dass Sie da 5000 Werkzeuge haben und jede Menge anderes Zeug. Gut, hier haben wir jetzt die Umgebung, die so alle Werkzeuge verbindet, zeigt. Und wir können sehen zum Beispiel hier, es sind vier Themen, also sprich vier Cookies-Projekte, die in diesem Portal jetzt zur Verfügung stehen. Und ich möchte Ihnen jetzt ein paar Dinge zeigen. Ein Ding ist zum Beispiel das Editieren. Hier an dem Beispiel, dafür nehmen wir die Demo-Karte und ich kann mit den Werkzeugen es editieren und ich nehme eine Linie und ich möchte eine Linie zeichnen und die Linie zeichne ich hier hinein und jetzt bekomme ich ein Formular und das ist das Formular jetzt, was in QGIS definiert ist. Das ist mit dem Drag-and-Drop-Designer, da hat man zwei Gruppen und ich kann hier in der Gruppe habe ich eine Combo-Box, ich habe hier Checkboxen, alles das wird im QGIS-Projekt definiert und nirgendwo anders. Das ist sehr einfach und auch es wird auch berücksichtigt, ob Daten zwingend sind oder nicht zwingend und dann alles das und erst dann ist möglich auch zu speichern. Also ich kann jetzt hier in die Linie einen Text eingeben und ich kann das speichern. So, und jetzt ist die Linie auch da, da ist sie und wenn ich hier mit dem Klick drauf die Attributtabelle öffne, dann sehe ich wieder die Editierumgebung, weil ich ja noch in Editierumgebung bin. Wenn ich das schließe und jetzt die Attributumgebung öffnet, dann habe ich nicht getroffen. So, treffen wir genauer. Nö. Dann klicken wir da oben hin. So, hallo. Tut nicht. Muss ich da näher ran. Oder, Sandro? Ist okay. Man muss richtig, danke. Das Feature-Info scheint für die Ebene nicht aktiviert zu sein. Gut, ich mache weiter. Was man noch gesehen hat, ist beim Editieren, kann ich auch auswählen hier, die Linie wieder, die ich hier hatte. Und ich habe neben dem Formular habe ich auch die Attributtabelle. Ich kann also eine Attributtabelle öffnen auch und sehe jetzt alle Linien aus dem Edit Lines Objekt. Und da kann ich jetzt drin arbeiten und kann in der Attributtabelle jetzt auch die Werte verändern und manipulieren. Ich kann auch ein Objekt hinzufügen. Da muss man das aber mit der Formularansicht machen, hier in dem Fall. Und ich kann auch löschen und ich kann suchen und so weiter und so weiter. Also das ist vorhanden. Dann möchte ich beim Editieren auf die Frage des Snappings noch eingehen. Und zwar haben wir ein Snapping-Demo-Projekt. Das Snapping muss man in der Konfiguration definieren. Und so, ich habe hier Beispieldaten, das ist irgendwas in Zürich, das ist der Hauptbahnhof hier und Häuser. Und dieses Snapping hier wird erst ab einem bestimmten Maßstab aktiv. Also wir haben jetzt hier den Maßstab 1 zu 10.000. Ich zoome mal rein, da passiert nichts, passiert immer noch nichts und passiert auch noch nichts. Wann ist das Snapping überhaupt aktiv? Das ist aktiv, wenn ich messe, wenn ich zeichne oder wenn ich editiere. Dann kann ich das Snapping nutzen. Das ist jetzt langsam hier, das Netz. Ja, es geht hier aber mein Handy. Also, jetzt geht gar nichts. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Messfunktion einschalte und das Snapping ist ja definiert im Hintergrund und ich eine Länge bestimmen möchte, dann müssen erstmal, und das ist so, braucht eine Zeit, vor allen Dingen, wenn das Netz hier sehr langsam ist, müssen erstmal die Objekte, die hier in der Aussicht sind, überhaupt geladen werden, sonst kann ich nicht snappen. Und das braucht jetzt hier im Moment. Man kann das insofern manipulieren, indem man den Maßstab, den Maximalmaßstab definiert, dem überhaupt das Snapping funktioniert. Nun, Netz ist jetzt gerade sehr langsam. Meinst du? Weil jetzt alle plötzlich hier, die gucken da alle jetzt. Nee, das glaube ich nicht. Okay. Hallo. Okay. Ah, jetzt ist gut. Jetzt hat es gedauert. Jetzt sehen Sie hier unten, dass das Snapping eingeschaltet ist an diesem kleinen Information. Auch der Text ist jetzt nicht grau und kursiv, sondern der ist gerade und schwarz. Also jetzt tut's das Snapping. Jetzt kann ich hier, sehen Sie, jetzt schnappt der Punkt hier, der unter der Maus ist, schnappt an die Ecke oder an das Segment. Und der rote Kreis zeigt an, dass das Snapping jetzt aktiv ist, dass der jetzt gesnappt ist. Und dann kann ich jetzt hier die Distanz zwischen diesen beiden Gebäuden messen und kann jetzt hier rumsnappen, wie ich lustig bin. So, und wenn ich das abschließe, das ist auch bei der Messfunktion, bekomme ich auch gleichzeitig dann ein Profil über den Weg hier, der gemessen wurde. Ist natürlich jetzt hier auf so einer kurzen Distanz in Zürich nicht so prickelnd, aber wenn man jetzt mal so über die Alpen gehen würde, dann wäre das dann schon anders. Ich kann dieses Profil auch exportieren als CSV, dann bekommt man die Stützpunkte und die Höhen dazu. Das gleiche geht auch mit das Snappen genauso mit dem Zeichen und dem Editieren. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Was ein neues Feature ist, sehen wir gerade hier, ist das Routing. Also wir haben, da gehe ich am besten auf ein anderes Thema wieder. Gehe ich wieder auf das Demo-Thema. Und so sieht man es schöner. Und ich kann das Routing einschalten und ich möchte jetzt gerne mit dem Auto von Zürich nach Berlin. Ja, halt, war ich zu schnell. Komm. Zum Hintergrund, das Ganze nutzt die Valhalla Routing Engine. Und das ist hier wahnsinnig langsam. Haben wir es. Und ich möchte nach Berlin. So, in Berlin in Deutschland. Und jetzt wird die Berechnung, jetzt habe ich die Route berechnet. Hier unten kommt die Liste der also der Fahrtweg. Was man jetzt kann, ist, man kann zum Beispiel auf Flächen ausschließen und kann sagen, gut, ich mache ein Polygon, ich möchte den Raum Leipzig großräumig umfahren. So, und jetzt macht er das jetzt gerade von selber? Muss ich, was? Ja. Genau, stimmt. Da kann ich jetzt auf Ebenen hinzufügen. Gut, also jetzt, ne, das ist zu groß, das Polygon anscheinend. Da müssen wir Leipzig kleiner machen. So. Muss ich nochmal. Ja, ich sehe es. Also, da habe ich die. Okay. Gut, also, wir haben die Möglichkeit, auch Bereiche auszuschließen. Ja, dann können wir die Erreichbarkeit noch anschauen. Ich bin in Zürich und möchte gerne wissen, wie weit ich mit dem Auto in 60 Minuten komme. Und jetzt berechnet er mir die Erreichbarkeit. Das erreiche ich alles auf der Straße in der Schweiz jetzt von Zürich. Und müssen wir, können wir im Hintergrund noch die. Aufschalten, okay, gut. Das ist ein neues Feature, was recht neu ist. Dann haben wir noch was Interessantes, ist die Zeitleiste, die ist neu. Da kann man zeitabhängige, halt, da müssen wir erstmal das richtige Projekt öffnen. Das muss natürlich vorbereitet sein. Da. Hier haben wir Daten, die einen zeitlichen Ablauf haben. Und dieser zeitliche Ablauf, der wird über die Zeitleiste definiert. Was heißt das? Ich muss in QGIS ein Projekt vorbereiten. Das können wir machen. Ich zeige Ihnen das nur exemplarisch in Betracht der Zeit. Und das heißt, ich muss in einem Projekt, ich nehme irgendein Polygon-Projekt hier, das zum Beispiel auf der QGIS-Server-Seite, die an den Dimensionen eine Zeitebene hinzufügen, die einen Startzeitpunkt und einen Endzeitpunkt hat. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich im QVC, die ist auch nicht gut hier, ist auch sehr langsam, kann ich diese zeitabhängige Darstellung nutzen und durchfahren lassen und kann schauen, wie sich die einzelnen Objekte entwickeln, also zum Beispiel Baustellen, ob die da, wann die da waren, wie die da waren, bestimmte Messwerte, was auch immer in der Zeitabhängigkeit da ist. Es gibt sehr viele weitere Möglichkeiten, es gibt Objektformulare, die Attributtabelle kann man separat bearbeiten, drucken. Ich kann Ihnen nur empfehlen, probieren Sie es aus, das ist hier alles für Sie verfügbar, qvc2sourceboard.ch. Und spielen Sie damit und ich denke, Zeit ist um. Wir hoffe, Sie haben so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie das Ganze funktioniert. Und sicher werden Sie auch probieren und damit mitspielen. Viel Vergnügen. Ja.
Vielen Dank für die Präsentation. Erstmal großen Respekt daran, bei einer Live-Präsentation im WIM zu konfigurieren. Das mache ich auch sonst immer nur mit Schweiß auf der Stirn.
Insofern. Nee, wenn man das System kennt und es gut ist, dann kann man das.
Dankeschön. Wir haben keine Fragen im Venueless. Wenn jemand hier Fragen hat, dann gerne.
Hallo, vielen Dank.
So, ist gut, ja.
Okay. Ich hätte eine Frage, können auch Straßenbefahrungsdaten von der Firma Innovitas oder Google Street View in QGIS Web Client eingebunden werden?
Was sind das für Daten? Können Sie das kurz?
Das sind hochauflösende Bilder, die in 3D-Format durch diese Straßenbefahrungen vorliegen. Also wie Google Street View zum Beispiel.
Was heißt einbinden?
Also als JavaScript quasi
in dass man das Fenster Kugels bekommt und dann sieht, ja, das Fenster kann man sicher machen.
Ankoppeln. Mhm. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie funktioniert die Suchfunktion? Braucht man da einen Solarindex oder kann man direkt auf den Tabellen?
Genau, Sie haben die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Suchmöglichkeiten. Sie können das Nominativ einfach nur nutzen, wie es angeboten wird. Das ist ja auch default eingestellt. Aber Sie können auch über die Solar, über den Solar-Index eine eigene Suche definieren aus eigenen Daten. Das ist auch beschrieben auf der Webseite, wie das funktioniert. Und das ist so, ja. Sie können also eine beliebige Suche definieren aus eigenen Daten oder du hast noch was zu sagen, ja? Knopf drücken, Knopf. Zando, den Knopf noch.
Okay. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Suche zu definieren. Zum einen die vorkonfigurierte Solarsuche, die mit dem Dienst läuft. Sonst kann man auch wirklich kleinseitig über eine JavaScript-Schnittstelle eine eigene Suche definieren. Da gibt es einfach eine vorgegebene Funktion mit Rückgabewert, die erfüllt werden müssen. Aber was man dort drin macht, ist dann einem selbst überlassen als Entwickler. Und da kann man wirklich mit beliebigen Suchdiensten sich in Verbindung setzen. Vielleicht noch kurz zu der ersten Frage. Also QVC bietet eine JavaScript-API, somit man zum Beispiel die Position synchronisieren kann mit einer Drittanwendung, die in der Seite integriert ist. Und was Sie so beschreiben, solche Ansätze gibt es bereits, dass man zum Beispiel auch den Mittelpunkt synchronisiert mit einer solchen Street View-Anwendung oder etwas Analoges, sodass man auch die Position synchronisiert und so das Ganze koordinieren kann.
Da hinten war noch eine Frage, glaube ich. Da hat sich noch jemand gemeldet gehabt.
Da. Die Benutzerverwaltung ist ja so händisch. Ich komme von der Hochschule, habe wechselnde Belegschaft. Kann man LDAP koppeln oder und dann direkt in eine Gruppenrolle das Ganze übernehmen?
Ja, Sie können sehr viele Authentifizierungsmöglichkeiten haben Sie letztendlich, ja. Okay. Willst du da noch was zu sagen? Ja, kann man. Ja. Auch OAuth können auch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung arbeiten und so weiter. Alles, was es so momentan so aktuell gibt, okay. Ja.
Und ist der ganze Client, ist es auch 3D-fähig? Kann ich jetzt innerhalb der Anwendung, ohne sie zu verlassen, von einem 2 in 3D-Modus schalten?
Da kannst du was zu sagen.
Aktuell nicht. Es gibt, also ich hoffe, dass ich in einem Jahr bei der nächsten
Also wir sind dran. Es gibt Zusammenarbeiten, wo das draus entstehen sollte. Aber momentan ist es zweidimensional. Ja.
Können Sie einen allgemeinen Ausblick auf die Weiterentwicklung von QGIS Server und des Weblines geben?
Das Problem ist, wir haben eigentlich keine Roadmap, ne, weil wir entwickeln nichts ohne Auftrag. Und deswegen, wir wissen nicht, was morgen für ein Auftrag reinkommt. Und wenn der kommt und dann wird das Snapping zum Beispiel, da kam die Stadt Zürich hat das Snapping gewollt, dann machen wir das. Aber wir setzen uns jetzt nicht hin und fangen an, Snapping zu entwickeln, weil wir es so toll finden, sondern wir müssen auch von was leben. Und deswegen gibt es keine Roadmap in dem Sinne. Darum sagt er, er hofft, dass er es nächstes Jahr hat. Aber wenn es niemand haben will, dann gibt's es auch nicht. Das ist der Punkt, ja. Das ist zwar ein Community-Projekt, aber der Input ist relativ, das meiste, also du, wie viel Prozent machst du? Jürgen, du machst ein bisschen was, ne? Nee. Also, dann bist du mit 99% bist du eigentlich da. Ja. Also der Input von der Community ist jetzt zum Beispiel diese Profillinie unter dem, das ist aus der Community gekommen, oder Übersetzungen, ne, kommen aus der Community, aber eigentlich das meiste ist von ihm oder kommt von uns, ja. Und die Services ist das Gleiche, das wird auch von SourcePool alles gemacht eigentlich. Ja, ist das gut? Ja. Sie hat noch eine Frage, ja?
Ja, ist es auch möglich, im WebViewer eine Filterfunktion zu implementieren? Bei nach Werten filtert oder.
Aha. Links. Möglich ist das, ja. Wie gesagt, wenn Sie eine haben wollen, melden Sie sich bei uns. Es ist nicht, nee, wir haben eigentlich, außer im, in der, also der Attributtabelle ist eine Filterfunktion drin.
Weitere Fragen noch? Sonst hätte ich noch eine.
Es gibt ja verschiedene QGIS-Versionen, die so rumgeistern. Und es werden auch noch verschiedene benutzt von vielen Usern. Gab es da in der Vergangenheit irgendwie Probleme mit? Weil man benutzt ja erstmal, glaube ich, dann eine, auf die dann zugegriffen wird. Das wäre eigentlich schon meine Frage. Ob es da irgendwie Probleme gab in der Vergangenheit, die halt aufgetreten sind durch die verschiedenen QGIS-Projektversionen und so weiter und so fort.
Probleme entstehen dann, wenn die Projektversion nicht dem Server, der Serverversion entspricht.
Ja, das meine ich, genau.
Das kann sein. Ich weiß nicht, bin ich jetzt, ehrlich gesagt, jetzt habe ich kein konkretes Beispiel, aber sicher ist, wenn Sie mit QGIS 3.0 ankommen und mit 3.22 oder 3.30 arbeiten wollen, dann wird das Probleme geben, weil zwischen, also QGIS ist ja nicht abwärtskompatibel, also doch, ja, nicht hundertprozentig abwärtskompatibel. Das kann sein, dass da Probleme gibt, aber wenn Sie Ihre Serverumgebung auf einer QGIS-Version haben und die mit den QGIS-Projekten dieser Version beliefern, ist das kein Problem. Da können Sie auch eine alte verwenden.
Okay, also ist es jetzt nichts Konkretes, was jetzt in der Vergangenheit aufgetreten ist bei Ihnen?
Nö, also wenn ein Projekt, wenn Sie ein Projekt, ein altes QGIS-Projekt in eine neue QGIS-Version hineinladen können und das Projekt macht alles das, was Sie wollen, dann läuft das auch in der Serverumgebung. Das sehen Sie dann ja, und wenn es nicht das macht, was Sie wollen, dann funktioniert es auch auf dem Server nicht, weil das gleiche QGIS ist. Ja.
Wenn man große Sprünge macht, Konventionsprojekte gehen, da gibt es normalerweise eine Migrationsfunktion, die dann das Projekt auf den neuen Stand bringt. Aber das ist natürlich nicht getestet von dem Blick nach der uralten Version zum aktuellen Ding.
Ja, das ist klar.
Nochmal wiederholen.
Ja. Wenn man große Sprünge macht zwischen den QGIS-Versionen, dann.
Stell dich mal hin und red nach hinten.
Also, es geht darum, dass die QGIS-Projektdateien vielleicht Probleme machen könnten. Das ist halt so, dass zwischen Folgeversionen und auch ein bisschen älteren Versionen halt die Projektdateien migriert werden. Aber wenn man ganz alte Versionen hat und einen großen Sprung macht, dann könnte es sein, dass da irgendwas nicht funktioniert, weil das halt so nicht vorgesehen ist.
Vielleicht noch eine abschließende Bemerkung meinerseits. Also du hast so eben gesagt, ja, der Server ist überlastet, weil es so langsam war jetzt. Das kann viele Gründe haben. Es ist aber so, dass diese Umgebung sehr hoch skalierbar ist. Also wir betreiben QGIS Cloud und wir haben mehrere hunderttausend Datenbanken, Karten betreiben wir mit fast 80.000 Datenbanken, 60.000 Datenbanken. Und das alles funktioniert sehr performant und sehr schnell, weil man die ganze Umgebung auch mit Kubernetes orchestrieren kann. Und das ist sehr, sehr gut. Also Sie können von kleinen bis ins ganz große können Sie diese Systemumgebung betreiben mit hoher Performance. Und das ist noch wichtig zu wissen. Das ist nicht ein kleines Spielzeug, was schnell mit Docker installiert ist. Da ist noch sehr viel mehr drin, wenn Sie das wirklich produktiv einsetzen wollen und in einem großen Rahmen einsetzen wollen.
Okay, vielen Dank dafür.